Wir machen Fortsetzung mit dem Unser-Vater-Gebet. Dazu gibt es die erste Folie, das Vater-Unser. Die Anrede, Sabine hat uns schon mit hineingenommen, unser Vater im Himmel. Und für mich war das am letzten Sonntag tatsächlich auch völlig neu, was diese Redewendung im Himmel bedeutet. Damit sagen wir nicht, dass wir uns an den Vater im Himmel, weit oben im Himmel wenden. Also dass dieser Vater weit weg ist von uns, so weit wie der Himmel entfernt ist. Sondern mit dieser Redewendung drücken wir aus, beziehungsweise Juden drücken damit aus, dieser Gott ist bei uns, denn der Himmel umgibt uns. Der Vater im Himmel ist der Vater bei uns. Und da habe ich eine Gedichtzeile entdeckt, die das viel poetischer sagt als die nüchterne Formulierung, unser Vater, der du bei uns bist. Die Erde ist mit Himmel vollgepackt. Ich finde das eine schöne Formulierung. Beim Vollpacken muss ich immer an unsere Urlaubsreisen denken. Mit Kind und Kegel, Fahrrädern. Das ganze Auto vollgepackt, jeden Zentimeter. Geguckt, wo, wie, was hinpasst. Und wenn was nicht richtig passt, alles wieder raus und nochmal vollpacken, damit alles reinpasst. So hat Gott die Erde vollgepackt mit sich, mit dem Himmel. Er ist uns näher als unsere Halsschlagader. So nah. Ja, und da singe ich dann das erste Lied, mit dem ihr uns begrüßt habt, einfach diese Stille und diese Beziehung genießen. Tief durchatmen. Und heute, zur nächsten Folie bitte, kommen wir zu den ersten drei Du-Bitten. In denen wenden wir uns an Gott. Und die erste, die lautet, geheiligt werde dein Name. Und wenn wir nachschauen, wie das im Matthäus- und Lukas-Evangelium heißt, dann sehen wir, nächste Folie, dass das genauso dasteht, wie wir das auch sprechen. Also gibt es keine Besonderheiten, keine Aufregungen. Alleine, was heißt das eigentlich? Dein Name werde geheiligt. Wenn ich euch frage, und das tue ich jetzt, was würdet ihr da antworten? Was heißt das? Dein Name werde geheiligt. Gott ist einzigartig, richtig. Aber wie heiligen wir das denn, den Namen? Hochehren. Ja? Das ist eine gute Antwort. Weitere Ideen? Bitte? Ja. Anbeten. Gibt es noch mehr Ideen? Ja, so haben wir das gesungen. Die eine Zeile, dein Name sei mir heilig, ja? Wichtig, ja. Das sind alles zentrale Aspekte, Armin? Nicht in den Schmutz ziehen. Ah, jetzt kommen wir schon ein bisschen näher dran. Ja? Auch nicht gedankenlos aussprechen. Habt ihr das früher nie zu hören gekriegt von euren Eltern, wenn euch das mal rausgerutscht ist? Oh Gott! Das sagt man nicht. Habt ihr das nie gehört? Doch, doch, genau, wollte ich doch sagen. Also, genau. Das ist eigentlich so das Standardmäßige. Also da denke ich eigentlich sofort rein. Dein Name werde geheiligt. Das bedeutet, man darf ihn nicht gedankenlos aussprechen. Also diese ganzen Aussprüche der Überraschung. Oh Gott oder Jesus Maria. Finde ich also auch eine schöne Formulierung. Jesus Maria. Das ist gar nicht gern gehört, gar nicht gern gehört. Und ich hatte da immer das Gefühl als Jugendlicher, dass Gott so eine Art Sprachpolizist ist und dass bei ihm im Himmel auf dem Kontrollpult ein Licht angeht, wenn irgendjemand seinen Namen sagt und gar nicht beten will. Ah, das ist ein bisschen naiv, ne? Genau, Gott wohnt in einem Heiligtum, da steckt auch schon das Wort drin, und da können wir gar nicht ranreichen. Ja, schauen wir mal tiefer in die jüdische Welt rein, denn das, was wir mit dieser Formulierung sagen, geheiligt werde dein Name, das sagen wir ja sonst nie, nie. Das zeigt schon, diese Formulierung gehört nicht zu unserer Kultur, sondern das ist eine uns fremde Formulierung. Sie kommt aus der jüdisch-hebräischen Welt. Und da gucken wir mal, was uns da an Dingen aufgehen kann. Nächste Folie. Das erste Stichwort ist ganz wichtig, der Name. Der Name ist eben nicht nur der Name, sondern der Name ist Gott selbst, seine Person. Er selbst soll geheiligt werden. Und wenn man jetzt in jüdischer Literatur liest, dann kann man bei einigen Theologen diese Schreibweise finden, dass Gott mit Sternchen geschrieben wird, so wie ihr das an der Leinwand lest. Anstelle des O ein Sternchen. Und das sind Versuche von jüdischen Theologen, den Namen Gottes zu heiligen, den Respekt auch dem Namen gegenüber auszudrücken, indem man an der Stelle erstmal innehält. Denn das Sternchen, das kann man gar nicht lesen. Das irritiert. Da hört man erstmal auf, soll einen Moment nachdenken und sich bewusst machen, jo, mir geht es jetzt um Gott. Und das ist der ganz andere. Den kann ich nicht mit meiner Sprache erfassen. Ich habe zwar ein Wort für ihn, Gott. Aber mit diesem Wort erfasse ich ihn nicht richtig. Das passt nicht. Er ist größer, er ist heilig. Und deswegen hat mich das angesprochen. Vielleicht auch deshalb, weil ich schon von Berufswegen ständig irgendwelche Sachen von Gott lese und auch seinen Namen ziemlich oft im Mund führe. Manche meinen sogar, dass die Profis, die Pastoren und Priester auch so ein bisschen in Gottes Ratschluss geguckt haben, weil wir immer wissen, was er denkt und was er sagt. Ja, da kann man sich ganz schön irritieren und auch, übernehmen. Und deswegen ist das wenigstens für mich ein hilfreicher Gedanke. Ich schreibe jetzt Gott, also im nächsten Gemeindebrief, nicht mit Sternchen. Ich will euch ja nicht übermäßig irritieren, aber für mich selbst ist das ein Gedanke, beim Lesen seines Namens innezuhalten. Um welchen Gott geht es? Ja, tauchen wir noch ein wenig tiefer ein, die nächste Zeile. Wenn wir uns fragen, was bedeutet das Wort heiligen, dann kriegen wir zwei Antworten und wir sind schon auf beide gestoßen durch die Antworten, die ihr gegeben habt. Einmal soll dadurch Gott groß werden. Er soll gelobt werden. Das Stichwort anbeten gehört da auch hin. Und das zweite ist, dass er heil werden soll. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt. Wieso soll Gott denn heil werden? Ist er denn kaputt? Jetzt überlegt einmal. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Er hat die Heiligkeit verlassen, die Herrlichkeit und ist ein echter Mensch geworden. Verletzbar, verwundbar. Er hat Schmerzen empfunden. Ein echter Mensch. Er hat den Raum des Heils verlassen und ist Teil unserer unheilen Welt geworden. Ja, noch mehr. Er hat sich mit unserem Unheilsein identifiziert. Er nahm auf sich unsere Schuld. unsere Schmerzen, unsere Krankheiten, unsere Sünden, unsere Ängste, unsere Finsternis. Alles, was zu unserem Unheilsein gehört, das hat er auf sich genommen. Und damit hat Gott selbst es mit diesem Unheilsein zu tun bekommen. Gott selbst ist sich nicht zu heilig gewesen und hat sich diesen Dimensionen, diesen neuen Wirklichkeiten ausgesetzt. Er hat am eigenen Leib gespürt, was das bedeutet. Unheil. Und er hat dann durch die Auferweckung Jesus angefangen zu heiligen, heil zu machen. Und durch die Wiederkunft, durch das Aufrichten seines Reiches wird er noch mehr geheiligt und sein Heilsein wird sich auch zu unserem Heil durchsetzen. Darum bitten wir, dass sein Name geheiligt werde, dass Gott selbst sich heil macht, denn sein Sein ist im Werden. Also er ist noch nicht fertig mit sich. Gott, so sagen wir oft, ist unveränderlich. Ja, das hat auch seine Berechtigung. Gott ist einer, der war und der ist und der kommt. Seine Erfahrung mit unserem Unheilsein ist noch nicht abgeschlossen, sondern er steuert darauf zu, alles in allem zu sein. Das ist die Offenheit, die diese Bitte mit ausdrückt. Das ist also eine Bitte, die wir an Gott richten: Kümmere dich mal um dich selbst. Heilige du dich, mach dich heil. Die nächste Zeile. Natürlich hat das aber auch was mit uns zu tun. Auch wir wollen ihn heiligen. Und das tun wir, indem wir ihm Loblieder singen. Das ist jüdisch-hebräische Tradition, christliche Tradition. Aber zu dieser Tradition gehört auch, dass es ihn viel mehr erfreut, wenn wir so leben, wie er das möchte. Also über Lieder freut er sich auch. Aber wenn wir durch unser Leben zeigen, dass das, was ihm wichtig ist, auch uns wichtig ist, dann heiligen wir ihn. Und deswegen kann man in der nächsten Zeile sagen, eigentlich ist damit gemeint, Gott soll groß rauskommen. Das finde ich eigentlich die verständlichste Formulierung. Er soll groß rauskommen. Es soll um ihn gehen. Und das jetzt nicht komisch, teenie-mäßig, ich-süchtig, sondern in einer ganz gesunden, wohlwollenden Weise. Denn es kann uns nichts Besseres passieren, als wenn dieser Gott, der uns liebt, groß rauskommt. Deswegen könnte man auch sagen, er soll zum Zuge kommen. Er soll zum Zuge kommen, in allem. Das sind große Bitten, nicht konkret, nicht im Einzelnen. Aber das ist eben ein dem himmlischen Vater angemessener Blick. Du sollst zum Zuge kommen. Nur du. Und dieser Nachsatz, nur du, der kann uns nur über die Lippen kommen, wenn wir im Herzen wirklich ein tiefes Vertrauen zu ihm haben, dass er eben einer ist, der es gut mit uns und der ganzen Menschheit meint. Dass man da nicht noch ein bisschen Zurückhaltung üben muss, weil man doch nicht ganz genau weiß, was da so auf einen zukommen könnte. Also, wenn du zum Zuge kommst, vielleicht ich doch auch ein bisschen, denn ich weiß ja nicht, ob du wirklich so auf mich achtest und so für mich sorgst, wie das eigentlich nötig ist. Also, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Deswegen ist die Anrede so wichtig. Unser Vater. Die nächste Zeile, das war's schon, genau. Du sollst groß rauskommen. Jetzt sind wir bei der zweiten, du bitte, und die ist eigentlich recht ähnlich. Dein Reich komme. Und auch, wie ihr seht, in Matthäus und Lukas heißt es genauso, dein Reich komme. Und ganz ehrlich, von der Sprache, niemand spricht so. Also wir sprachen früher mal so, da ging es um das Dritte Reich. Deswegen hat das Wort Reich vielleicht auch bei uns manchmal, klingt manchmal ein bisschen komisch. Aber dein Reich komme, also sagen wir sonst nie. Was bedeutet das? Und auch da merken wir, das lässt sich nur durch die jüdisch-hebräische Kultur erleuchten. Denn Jesus hat von der Königsherrschaft Gottes gesprochen. Das macht nur Sinn, wenn man es auf diesem Hintergrund sieht. Und dann bedeutet es, dein Königtum, deine Art zu regieren, setze sich durch. Darum geht es. Wie der König, so das Reich. Wenn der König ein Despot ist, ein Pharao, dann ist das ganze Reich ein Bach unter. Aber dieser König, unser Vater, ist ein Barmherziger, ein Gerechter. Und er soll sich mit seinen Werten, mit seiner Art zu regieren, durchsetzen. Und da kann man tatsächlich manchmal das Gefühl haben, ja, er setzt sich noch gar nicht so durch. Also in unserer Welt geht es drunter und drüber. In der großen und auch in der kleinen. Wer regiert da eigentlich so richtig? Und da hilft mir diese Zeile über Gott, dass er der ist, der war, der ist und der kommt. Auch an dieser Stelle. Wir bitten darum, dass Gottes Reich kommt. Es ist auf dem Weg. Es ist zeichenhaft schon da. Seit Jesus. Aber es ist noch im Kommen. Und deswegen kann es tatsächlich unsere Erfahrung sein, dass es im Moment nicht in unserem Leben präsent ist. Dass wir uns fern von dem fühlen. Dass Gott nicht so nah ist, wie wir das wünschen. Diese Erfahrung kann es geben. Und wir dürfen sie ausdrücken. Und dann dürfen wir rufen, dein Reich komme. Deine Nähe komme, deine Art, die Dinge zu regeln, die komme endlich auch in mein Leben, in meine Situation, an die ich jetzt denke. Nächste Zeile. Das alles Entscheidende bei dieser Bitte ist, um wessen Reich geht es denn? Das ist das Reich des Befreiers. Das ist das Reich, die Art zu regieren des Abba-Gottes. Und er steht für Recht und Gerechtigkeit und für Frieden. All das sind ja korrekte Begriffe, aber er füllt die mit Leben, so wie Jesus sie mit Leben gefüllt hat. Mit Heilungen, mit Befreiungen, mit Worten des Lebens. So hat er die Gerechtigkeit Gottes den Menschen vermittelt. Darum bitten wir, wenn wir sagen, dein Reich komme. Nächste Zeile. Man kann es auch bildhaft sagen. Diese schillernden Begriffe von Recht und Gerechtigkeit, von Frieden und Versöhnung, sie sind alle zusammengefasst in dem Bild der neuen Welt. Gottes neue Welt. Das Reich Gottes, das kommt, verwandelt nicht nur Menschenherzen, nicht nur Situationen, sondern die ganze Welt, die Erde, den Kosmos. Das Reich Gottes, das kommt, ist Gottes neue Welt. Und das begeistert mich an diesen Du-Bitten. Die sind nicht kleinkariert, die sind riesig groß, kosmisch. So würde ich von mir aus nie wagen zu beten. Aber Jesus nimmt uns mit hinein. Das ist seine Perspektive. Die neue Welt Gottes wird kommen. Die letzte Du-Bitte. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Interessant, im Lukas-Evangelium fehlt diese Zeile. Vielleicht kommt mit dieser Zeile auch gar nichts Neues. Vielleicht wiederholt sie nur das, mit anderen Worten, was wir schon gesagt haben. Und diese Zeile, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Zeile, die eigentlich mir am nächsten ist. Das sind Worte und Formulierungen, die gehören zu meiner Kultur. Da ist Klarheit. Worum geht es da? Die erste Zeile. Auch hier ist wieder entscheidend, wessen Wille soll sich durchsetzen? Es ist der Wille des mütterlichen Vaters, des zärtlichen, liebevollen Vaters. Er soll zum Zuge kommen in unserer Welt. Ja, wir sind in dem Gedankenbereich, der uns schon vertraut ist. Deswegen könnten wir das auch so sagen, wie das in der nächsten Zeile zu sehen ist. Deine Liebe breite sich aus. Das Evangelium von Jesus Christus, das breite sich aus. In meinem eigenen Leben mehr und mehr, mehr Evangelium, aber auch in unserem Land, in dieser Welt. Und zum Willen Gottes gehört auch all das Gute und Schöne. Das ist nochmal größer. Damit sind wir in der Welt der Kultur, der Musik, der Kunst. Das ist das, was auch zu unserem Leben gehört, das unser Leben bereichert, das unser Leben lebenswert macht. Das Gute und das Schöne, das soll sich durchsetzen, so wie es sich im Himmel durchsetzt, durchgesetzt hat, auch auf der Erde. Wie kann man das noch sagen? Setze deinen Willen durch mit mir und auch gegen mich. Das bete ich manchmal, wenn ich nicht weiß, was Gottes Wille ist. Wenn ich mich hineinflüchte in seinen Willen und manchmal spüre, dass ich doch auch vielleicht nicht immer will, was er will. Und es manchmal gar nicht weiß. Dann ist es für mich eine Art Befreiung. Wenn ich das Vertrauen finde, zu beten, Gott, dein Wille soll geschehen. Auch mit mir und auch gegen mich, wenn du mich noch überzeugen musst, wenn du mich noch überwinden musst. Dein Wille geschehe. Vor einiger Zeit gab es so eine Frömmigkeitswelle, da wurde mir dann gesagt, Volker, wir sollen gar nicht so viel bitten, sondern wir sollen dem Beispiel Jesu folgen und gebieten. Lass uns mehr gebieten, dass Krankheiten verschwinden, dass Sorgen vertrieben werden, dass Ängste weichen müssen. Lass uns nicht darum beten, sondern lass uns in Gottes Namen, in geistlicher Autorität all diesem gebieten, dass das weg muss. Ihr könnt selber gucken, wie sehr das mit dem Unser Vater-Gebet übereinstimmt. Jeder darf beten, so wie er möchte. Für mich war das nicht die Art, wie Jesus mir Beten beigebracht hat. An anderer Stelle ist mir aber auch aufgefallen, dass Bitten darum, dass sein Wille geschieht, kann manchmal auch zu einer Flucht werden. Dass man nur ja Gottes Wille tun will. Dass man gar nicht sich selber Gedanken macht, sondern darum bittet, ja, dein Wille setze sich mal durch. Also nicht ich entscheide mich, ob ich den Sommerurlaub in den Niederlanden in Ostkapelle mache oder in Westkapelle, sondern ich sage, Gott, entscheide du das, dein Wille soll geschehen. Aber was ist das denn? Da sagt der himmlische Vater mir, nee, da musst du schon mal selber nachdenken, wo denn da für deine Kinder der bessere Strand ist, die günstigen Campingplätze. Und wenn es sich nichts gibt, Ost- oder Westkapelle, ja, dann mach doch, was du willst. Also ich kann dir an beiden Orten einen gesegneten Urlaub schenken. Entscheide du einfach. Du darfst als mein Kind groß werden und diese Entscheidungen für dich treffen. Merkt ihr? Also das Bitten, dass Gottes Wille geschieht, das entmündigt uns nicht, sondern das setzt uns auch frei, daran zu arbeiten, zu reifen, was denn auch unser Wille ist und was in manchen Situationen Gottes Wille sein könnte. Ich glaube, wir haben noch 3 Punkte. Genau. Also, diese letzte Bitte, dein Wille geschehe. Da lege ich oft das rein, was mir auf dem Herzen liegt. Dein Wille geschehe. Ist viel zu kompliziert, Vater, wenn ich dir jetzt erkläre, was ich alles möchte oder was du auch alles noch bedenken sollst. Dein Wille geschehe. Und wenn ich das bete, dann kann ich erleben, dass er antwortet und mich daran erinnert, melde dich mal bei dem, schau mal da vorbei. Demgegenüber könntest du eigentlich mal freundlicher reagieren. Oder ein bisschen geduldiger. Wie auch immer. Ich merke, dein Wille geschehe, danach brauche ich eine Pause. Und diese Pause ist gefährlich. Der Vater könnte mich einladen, zu zeigen, was er sich denn so denkt. Und wohin er mich führen möchte. An dieser Stelle lade ich euch ein, das Unser-Vater-Gebet mit mir zu lesen. Und durch das Lesen auch vor Gott auszusprechen. Die nächste Folie. Und ich habe einige Gedanken, die uns heute Morgen beschäftigt haben, aufgegriffen. Wir beten also nicht das klassische Unser Vater-Gebet, sondern ich lade euch ein, einige andere Formulierungen mutig mitzulesen. Und wer nicht so mutig ist, der gucke sich das erstmal an, was der Pastor ihm heute serviert, ob er das denn überhaupt so mitbeten will. Die uns vertraulichen Gebetsbitten finden wir dann im zweiten Teil beim täglichen Brot. Ich denke, da sind wir spätestens alle wieder beieinander, ne? Gut, ich lade uns ein zum Beten und bitte euch dazu aufzustehen. Unser aber Vater, du, unser mütterlicher Vater, du bist bei uns. Du allein sollst groß rauskommen und heil werden. Deine Königsherrschaft komme, deine neue Welt. Dein guter Wille setze sich durch, mit uns und gegen uns. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.